This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Oktober 1941, in der Nähe von Jasma, Russland. Seit Stunden sitzen wir im Zug und fahren tiefer und tiefer ins Herz Russlands hinein. Ich schaukle hin und her. Langsam werde ich müde. Die Kameraden um mich herum murmeln und lachen miteinander, sodass es sich anhört wie in einem Bienenstock. Die Landschaft ist nicht vergleichbar mit der zu Hause. Grenzenlose Weite. Alles scheint mit dem Horizont zu verschwimmen, als hätte ein Maler auf einem Bild die Farben ineinander gezogen. Plötzlich peitschen Schüsse. Sofort springe ich auf und ducke mich zwischen die Sitze. Wieder donnern Schüsse heran und prallen am Zug ab, wie Aprilregen von einem Scheunendach. Prompt liefern wir die Antwort und schießen zurück. Ich hebe vorsichtig den Kopf, um einen Blick aus dem Fenster zu erhaschen. Männer in Zivilkleidung. Es sind keine russischen Soldaten. Es sind Partisanen. So viel habe ich schon von ihnen gehört. Jeder Soldat warnt vor ihnen. Sie kommen und gehen wie Schatten, verschmilzt mit den Wäldern, die sie so gut kennen wie ihre Westentasche. Stets muss man auf der Hut sein. Jetzt kommen sie schon am helllichten Tag aus ihren Verstecken gekrochen und schießen auf einen vorbeifahrenden Zug. Maschinengewehre bellen zurück. Volltreffer. Einer der Partisanen sackt tot zusammen. Wieder und wieder hallen Schüsse durch die Landschaft. Dann herrscht Stille. Rauch steigt auf und ich sehe die Silhouetten nur noch durch einen Schleier. Sie laufen davon, sind plötzlich im Wald verschwunden. Erst jetzt merke ich, wie schnell mein Herz schlägt. Es galoppiert mir förmlich aus der Brust heraus. Alle Mann aussteigen! Donnert der Befehl. Sofort springen wir auf. Ein paar Soldaten nehmen bereits die Verfolgung auf. Minen, sag Minen! Springt die Botschaft von einem zum anderen weiter wie eine Heuschrecke. Die ganzen Gleise sind hier vermint, höre ich jemanden schimpfen. Ich drehe den Kopf und sehe, wie einer der Männer in die Hocke geht und den Arm ausstreckt. Als er die Finger wegzieht, explodiert die Mine mit so einer Wucht, dass der Mann innerhalb von einer Millisekunde förmlich zerfetzt wird. An der Stelle, an der gerade noch ein Mensch war, ist nur noch eine rote, undefinierbare Masse zu sehen. Raunen, Entsetzen. Der erste Tote, den ich sehe. Mir schnürt sich der Magen schmerzhaft zusammen und ich habe Angst vor dem, was noch kommen wird. Ich bin 20 Jahre alt und alles andere als alt genug für einen Krieg wie diesen. Mein Gast in der heutigen Folge ist Albert Schiller. Albert wird am 29. April 1921 in Stuttgart unter Türkheim als einziges Kind einer evangelischen Familie geboren. Sein Vater ist Buchbinder, die Mutter Hausfrau. Kurz nach Alberts Geburt zieht die Familie nach Bad Cannstatt. Dort verbringt er seine Kindheit und Jugend. Er durchläuft das Jungvolk und die Hitlerjugend. Mit nur 15 Jahren beendet Albert die Schule und beginnt eine Lehre als Mechaniker. Am 1. September 1939 bricht der Zweite Weltkrieg aus. Knapp ein Jahr später wird Albert beim Wehrbezirkskommando Stuttgart gemustert. Der Entscheid lautet: kriegsverwendungsfähig. Ab 1. Februar 1941 wird sein gesamter Jahrgang eingezogen. Mit nur 20 Jahren wird er beim Nachrichtenersatzbataillon 5 in Karlsruhe eingestellt und beginnt dort seine Ausbildung. Anfangs ist Albert Funker und Ladekanonier eines Panzer III und später eines Sturmgeschützes. Wenn ein Soldat gefallen oder erkrankt ist, wird er als Ersatzmann im Panzer eingesetzt. Albert wird der Sturmgeschützabteilung 177 zugeteilt und am 6. September 1941 mit der Bahn nach Russland in den Raum Smolensk gefahren. Nach dem Vormarsch steht seine Truppe kurz vor Moskau. Nach den schweren Winterkämpfen wird die Abteilung im März 1942 nach Mogilew verlegt. Im August überschreiten die deutschen Soldaten den Don und der Vormarsch nach Stalingrad wird geplant. Kurz bevor Alberts Einheit in die heiß umkämpfte Stadt vordringen soll, erkrankt er selbst schwer an Typhus. Im Nachhinein ein Wunder. Keiner seiner Kameraden überlebt. Insgesamt wird Albert noch dreimal verwundet. Er gerät in amerikanische Kriegsgefangenschaft und wird am 3. Juli 1945 entlassen. Eine dort erlebte Misshandlung bereitet ihm sein ganzes Leben lang Schwierigkeiten. Albert Schiller ist inzwischen 102 Jahre alt. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr seine Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt. Genau, wann sind Sie denn geboren worden und wo?
Ja. Das weiß ich. Da war ich ja dabei. Ich habe noch ein bisschen meinen Humor. So ist die Sache mit mir.
Ja. Ja, genau. Wann haben Sie den Geburtstag, Herr Schiller? Wann sind Sie denn geboren worden?
Am 29. April 1921 in Stuttgart von der Türkheim. Nägeles Eggerstraße 44. Kennen Sie das alles?
Ja, ich kenne mich in Stuttgart leider nicht aus, aber kommt vielleicht noch.
Das ist ein Vorort unter Türkheim.
Okay.
Das ist ein Vorort von Stuttgart. Es kommt nach Untertürkheim, Obertürkheim, Eschlinge, Lochinger, Ebinger, Deichlinge, Ulm und so weiter da. Ne?
Ja. Sie haben gesagt, Sie haben keine Geschwister gehabt, oder?
Ich habe keine Geschwister.
Okay.
Ich bin ein alleinstehendes Kind. Das einzige Kind.
Ja. Haben Ihre Eltern beruflich gemacht, der Vater und die Mutter?
Mein Vater hat gearbeitet, ja. Der hat Buchbinder gelernt.
Ah, cool.
Und als er dann vom Ersten Weltkrieg zurückkam, hat er keine Arbeit bekommen als Buchbinder. Dann ist er zur Bundesbahn. Und hat dort, das ist hier in Cannstatt, Reparaturwerk für die Güterzüge.
Okay.
Und da hat er die Räder gedreht. Das ist das Radgestell.
Ja.
Der Waggon, das ist doch mit der Achse zusammen. Und das macht man dann hoch, den Waggon. Und dann kann man diese Radräder wegnehmen. Und dann kommt sie in eine Drehbank, nein, spezielle Drehbank. Mit vier Schrubber. Mit vier Stahl. Und dann wird es eingestellt. Und dann läuft es dann automatisch dann runter. Weil das ist ja nicht Gradausrieber, das ist chronisch, die Räder. Weil wenn es in der Kurve reingeht, dann ist es außer, bis es schneller sei oder Ende langsamer sozusagen. Ne? Verstehen Sie das?
Ja.
Also.
Können Sie sich an den 30. Januar 1933 erinnern, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde?
Nein, das kann ich mir nicht mehr erinnern. Ich habe ihn nur das Abend einige Mal gesehen. Da war in Nürnberg, war das immer Zusammenkunft von der Hitlerjugend. Und da bin ich einige Mal gewesen, weil ich war beim Spielmannszug.
Was ist der Spielmannszug?
Was das ist?
Nee, können Sie es mal erklären?
Die wollen mit den Pfeifen und Trompeten und mit der und früher beim Jungvolk mit den großen Landsknechtrommler und so weiter durch die Stadt marschieren. Bum, blum, bum, 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 bum. Oder dann Marschblaset. Verstehen Sie?
Ja.
Also,
und da wurden Sie dann eingeladen?
Durch den Spielmannszug.
Okay.
Das hat jede Abteilung gehabt oder jeder Stadt. Und da war ich bei Stuttgart, also zuerst bei der Hitlerjugend, ja, und dann, später bin ich Soldat geworden.
Was haben Sie noch für Erfahrungen von der Hitlerjugend, als Sie in Nürnberg waren und Hitler damals gesehen haben? Können Sie
Die ganze viele viele, viele junge Leute, oder ja, von der Hitlerjugend, die da auf dem Platz waren, das war schon ein großes Ereignis.
Ja, da waren ja Tausende von Menschen damals versammelt.
Ja, wir sind also mit dem Zug dort noch gefahren. Und da waren die auch noch viele kennt. Und da ist man halt im Gespräch gewesen und so weiter.
Wann sind Sie dann eingezogen worden, Herr Schiller, als Soldat?
Als Empfangsschwur, das muss ich erst gucken, das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß bloß nur wo, in Stuttgart. Das waren wir zusammen gewesen, im großen Wartesaal. Ein Haufen Leute, junge Leute. Und alle zum angerufen worden, um die Sticker 10. Wir waren noch die restliche. Ich habe schon gesagt, hat ich nicht vergessen, Gott sei Dank. Na ja, von wegen. Und da sind wir dran gekommen, da sind wir nach Karlsruhe.
Mhm.
Wir sind zu 10. und so gewesen, nach Karlsruhe. So Nachrichtenersatzbatterie, 5 war das gewesen, das war nicht der Peil da.
Was waren da Ihre Aufgaben in Karlsruhe? Was mussten Sie da machen? Wurden Sie da ausgebildet oder wie lief das?
Ach so, ja. Dann, da sind wir also dann, das war Nachrichtenersatzbatterie, 5 war das Kaiser. Aber nicht bei der Panzer, sondern bei der Artillerie. Wisst ihr was? Das ist die Kanone.
Genau, zum Schießen.
Und da waren die leichte Artillerie, die sind bis 10,5 gewesen. Und das war also für die leichte Artillerie. Die sind miteinander Funkketten und Sprechfunktablett tatsächlich, wie sie ihre Schieße einrichten können. Und so weiter dann, was, wo man noch schießen soll.
Mhm.
Ne?
Ja.
Verstehen Sie?
Ja, das war noch in der Ausbildung quasi an der.
Das war die Ausbildung, ja. Wir haben da nur die Funk, das Mürsealphabet, haben wir gelernt, von A bis Z.
Ah, das hat mein Opa auch gelernt, der war auch Funker.
Ja, sehen Sie, also dann ist das in Ordnung.
Genau, der hat es auch können, nämlich.
Und so bin ich dann auch eingezogen worden, sonst bin ich dann bei der Sturmartillerie in Jüterbock zusammengestellt worden. Wissen Sie, wo Jüterbock ist? Bei südlich von Berlin.
Ah, okay.
Ein großer Truppenübungsplatz.
Ja.
Und von dort aus ist man dann zusammengestellt worden mit den Panzern und ist dann über Polen gleich nach in die Ukraine damals auch. Russland war das.
Das war 1942, oder? Herbst sehe ich gerade. 27.09.1942.
Sind Sie dort.
Genau, da steht dort, dass Sie da.
So.
Können Sie sich an diese Zugfahrt erinnern nach Russland und Polen? Was haben Sie sich dabei gedacht oder gefühlt, als Sie da hingefahren sind?
Ja, noch Gefühl, wenn der Soldat bist. Das ist schon ein bisschen trauriges Gefühl. Ja, meine ganze Freunde und Kumpels oder vom ganzen Viertel sind dann aber zusammengekommen und jetzt sind wir auseinandergerissen worden. Das ist schon ein trauriges Gefühl gewesen, bevor ich mal da, ja. Dann sind nochmal einige gewesen, die sind sich aber freiwillig gemeldet zur Luftwaffe. Die sind dann nach Schwäbisch Hall. Das ist da bei Kreisheim da oben.
Ja.
Und da war da so ein Ausbildungslager für die Flieger. Und da haben sich die auf 12 Jahre verpflichtet. Und die haben meinen Vater dann gefragt, mir auch, ne? Und mit dem haben wir noch ein gutes Verhältnis gehabt und geschwätzt. Und da hat er gesagt, du, bleib da, lass das, du wirst noch bald genug dran kommen. Das weiß ich noch, was er gesagt hat.
Mhm.
Und so war es auch gewesen.
Haben Sie damals einen Einberufungsbefehl mit der Post bekommen, dass Sie sich melden müssen, oder?
Ja. Und da hat er sich dann drauf, wie gesagt, den Stücke drinnen. Im Bahnhof, Hauptbahnhof, in Stuttgart, im großen Wartesaal. Und da ist man dann aufgerufen worden, gerade nach Karlsruhe. Durlach, das ist bei Karlsruhe, das ist ja, Durlach ist ja eine richtige Soldatenstadt. Ja. Und ja, da liberal nachgekommen.
Also in der Einheit waren dann keine Freunde von Ihnen mit dabei, sondern alles neue Soldaten und neue Gesichter.
Ja, das ist ja neue. Also Rekruten, die man heutzutage als Kaiser, ne? Rekruten waren das, alle neue Soldaten.
Können Sie sich erinnern, als Sie angekommen sind in Russland, wie es Ihnen da gegangen ist?
Nein, also in Russland Das war sozusagen die heutige Ukraine. Wir sind da über Polen kommen. Und dann die erste Station dann in der Ukraine, der Name fallen wir nicht ein. Also mit der Bahnlinie, also mit der Bahn. Und auf der Britscherwege. Britscherwege, das kennen Sie doch, ne?
Ja, ja.
Wenn es auch schwäbisch ist. Britscherwege, da sind wir jetzt in Bernfurt auf der Oberfläche. Und haben wir schon, wo wir Keil dahinter, den Bahnhof, schon Feuer gekriegt. Also Beschuss.
Direkt nach dem Aussteigen.
Und dann haben wir gleich geladen und hinauf vom Zug aus geschossen, zwei, drei Mal. Und dann war es Ruhe. Und dann ist der Russe, das ist auch ukrainisch gewesen schon. Ne, damals.
Ja, ich glaube, hier steht bei Ihrem Buch im Oktober Doppelschlacht bei Jasma und Bransk. So hießen wahrscheinlich die Orte.
Ja, also die Ukraine war schon dort, ne? Aber es war das Besitz von den Russen. Es hat zu Russland gehört.
Ja.
Ja, und dann haben wir mal wieder geschossen. Und dann war Ruhe. Jetzt haben wir aber festgestellt, dass sie alles vermieden haben, die ganze Rückzug. Und dann ist dort zuerst der Minensuchtrupp voraus gewesen. Und hat dann, das war dann Tage später. Nicht? An dem Tag ist nicht mehr viel passiert, wenn man so sieht. Und dann aber sind noch, da sind so, so kleine Minen. Die sind ausgesehen wie so, naja, das sagen sie schon. Wie man das Sarg, ihr Sarg.
Ehrlich?
Das ist halt viel, viel, viel kleiner. Ne? Deswegen haben wir da gesagt, hätten sie Sargmine. Ja, und sie sind hier Sargtrupp. Ja, den Minentrupp haben das gesucht und haben extra so ein Feller, wo das anzeigt, wo unter Eis ist. Ja, weil da war ja das aus Stahl unten. Die Aushüllung. Ne? Und dann haben sie das raus und haben das Zinter raus. War wahrscheinlich nicht überall, denn unser erster Tote, der hat nicht sein lassen können. Die haben sich auf der Straßenrand die Sargmine aufgestellt und dann sind sie wieder weiter. Und der muss drauf rumgespielt haben und irgendwie hat es einen Schlag da. Und das war unser erster, der war auf der Kammer. So, Uniform, wisst ihr Kammer, was das ist?
Nee, Kammer.
Bei den Soldaten, die Kammer, die waren also von der Unterwäsche sorgen und so alles, das hat er eingeschlossen. Und das kriegt man dann auch. Und wenn es Unterwäsche zum Wäsche ist samstags, dann tut man die Unterhose umtauschen bei dem.
Ja. Okay.
Und das hat ja beim Tross war das der Way. Und das war der erste, der in Flucht flog.
Haben Sie das mit den, also mit eigenen Augen gesehen, das Unglück?
Und der ist so 1000 Fetzen verrissen, ne, von denen viele.
Unglaublich.
Ja. Das war das erste, was ich noch weiß eigentlich von der Bahnhof hier Häuser hat, weiß ich nicht mehr.
Mhm. Wie ging es dann weiter? Sind Sie dann in eine Unterkunft gekommen? Nach dem Angriff am Bahnhof, wie ging es dann weiter?
Ja, na, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, gell, wie es weiterging. Das steht alles an der Bibel drin, da vom Soldbuch, da ist ja das alles eintragen. Also das sind noch so viele Jahre, habe ich das vergessen, wie die Häuser hin.
Ja,
das steht da drin.
Sie waren ja beim Vorstoß gegen Moskau auch dabei.
Ja, das war einmal der Presse auch. Das ist so, wenn ich sagen darf, die Front war in drei Teile eingeteilt. Nordabschnitt, das ist gerade bei Moskau. Und dann kommt der Mittelabschnitt, das ist da, Stalingrad, wenn man so sieht. Und dazwischen drin, zwischen der Nord und der Mittel, das waren so Sumpfgebiete. Ja, und die waren ja im Winter, war das zugefroren gewesen, da sind die Partisanen in der leichten Spielkette. Und die große, das war ja nie besetzt dort, und haben dort hinten durchgeschlüpfen können. Und dann haben da von hinten her die ganze Tross und so weiter, alles, und der Nachschub hauptsächlich kaputt gemacht. Die meisten Panzer, kann ich entsinnen, haben wir selber vernichtet. wenn wir keinen Dieselweg hätten zum Weiterfahren. Wir sind oft über Wahlhörde, ja, und so weiter. Ja, das war also, weil in jedem Panzer war eine Verpflegung drin, Notverpflegung und eine gerade für selbst, dass man einige Granate oder so irgendwie, nicht Granate, zum Detonieren dann, ja, für den Panzer, zum erst den verreist, da man selber den Panzer verreisen muss. Und ja, und ein bisschen Verpflegung, das war alles. Da ist man vorher raus und hat das Zündung eingeschaltet und dann hast du das Tricksaut. Das ist natürlich auch, der Russ hat das auch festgezählt, nicht? Und hätte uns natürlich auch abknallen können. Aber das hat, es war, weiß auch nicht warum, dass wir da kein Feuer gekriegt haben. Aber das ist so, weil da ist man in die deutsche Linie gekommen und dann waren wir jedes Mal, jeden Tag, hat man dann einen Passwort-Kit, ja, um zu feiern, Passwort, hat dann der von der Strecke. Und dann, wenn du keine Antwort gegeben hast, dann hat er schon gewusst, aha, der weiß das, also ist er Feind. Ja, wenn wir aber den Trick schrieben, dass wir da beim Panzer sind und so weiter, da, ja, und da sind wir dann durch die deutsche Führungslinie wieder zurückgekommen. Aber ohne Panzer, gell?
Ja.
Ja, da sind uns so viele Panzer kaputt gegangen.
Können Sie sich noch an einen Angriff erinnern, an einen besonderen, wie Sie den miterlebt haben?
Jetzt macht es mal Luft, das ist ja so. Wir haben da die Sturmadurine, um was sich jetzt dreht, wo ich dort im Feldzug dort war, die ist für die Infanterie gewesen.
Mhm.
Die ist mit der Infanterie vor, nie allein. Und hat bei der Infanterie diese Maschine gegenseitig, also die Gegner seine Maschinenquer, Nester oder sonstige ausgemacht. Da war ja vorne der Fahrer und dann kam der Geschichtsführer und dann, ja, und dann rechts ist dann der Kanonier gewesen, wo dann geladen hat, direkt Kanar geht nein. Und dann hat der Geschichtsführer war der Angeber, wo man da fährt und hat auch ein gutes Standrohr gehabt. Und dementsprechend sind wir immer bei der Infanterie gewesen, mit der Infanterie vor.
Mhm.
Nie allein. Gell? Also so wie der Panzer, wie der jetzt die Panzer jetzt alleine vorgeht und wieder zurück.
Können Sie eine Szene schildern, als Sie angegriffen wurden von den Russen oder als Sie angegriffen haben? Wie haben Sie sich denn als Soldat gefühlt, als Sie mitten in der Schlacht waren? Was geht einem da durch den Kopf?
Da hat man keine Zeit gehabt, muss ich ehrlich sagen. Also zunächst einmal, ich bin ja eingezogen worden als Funker.
Ja.
Und als Funker war ich auch eingeteilt. Und bei den vier Panzer, wo man gehabt hat, bei der Abteilung, da hatte ich da die Aufgabe gehabt, das Funkgerät. In jedem Panzer war ein Funkgerät drin. Ja. Und das, also ein Kasten, Belegkasten und ein Kasten, wo die Batterien drin waren. Und diese Batterie habe ich zum Laden, das war mein Geschäft gewesen, dass die einsatzbereit waren, dass die Funkgeräte einsatzbereit waren. Und nur, wenn jemand von den Ladekanoniere anfangen, ich war ja als Ladekanonier da drin gewesen, im Panzer, einer ausgefallen ist, irgendwie beim Gefecht irgendwie tot oder verwundet oder sonst irgendwas oder krankheitshalber, dann bin ich als Reserve in der Panzerlei, kann ich bleiben müssen. Aber sonst war ich an keinem Gefecht. Weil die Abteilung, die war immer für den Panzer da. Und wenn dort einer gefehlt hat, dann hätte ich dort als Ladekanonier Platz nehmen müssen. In seinen Platz einnehmen.
Kriegt man da nicht Platzangst in so einem engen Panzer? Der ist ja so eng.
Ja, ja.
Schon, oder? Wenn Sie da drin sitzen?
Das sind, also zunächst einmal, wie vorher gesagt haben, ist der Fahrer vorne drin. Der hat ja bloß einen Schlitz vorne aus, vielleicht mit 2 Zentimeter und 50, 20 Zentimeter breit. Ja, und der ist ja geschützt noch vorne, ziemlich stark. mit Panzer und so. Und der hat also den Panzer Fahrer müssen. Also der war der Fahrer. Und der hat auch diese Kopfhörer und den der Geschützführer oder nicht der. Ja, der Geschützführer das und das gesagt hat, irgendwie ein bisschen rechts anziehen, ja, dann hat er also rechts ein bisschen das Motor rumgelegt, das Geschütz rumdreht und vor ihm, ja, also vor der Fahrer und dann ist der Geschützführer gekommen. Nein, das ist ein kleiner Ausdruck. Der Geschützführer, der Geschütz, der wo das schießt, wo die schießt, die Kanone bedient. Ja. Und dann hinter dem ist der Geschützführer gekommen. Und er hat, das war ja meistens ein Offizier oder auch Oberfeldwebel oder so war es auch jetzt. Es kommt doch vor, wie es gerade besser ist, die Abteilung. Das sind ja vier Panzer gewesen, da war ja ein Oberleutnant, da war da drin. Das war dann ein Oberleutnant. Also.
Haben Sie in der Zeit in Russland ein persönliches Wunder erlebt?
Ein Wunder?
Ja, haben Sie ein Wunder erlebt, dass Sie gesagt haben, ein Wunder, ja, dass Sie überlebt haben?
Ja, das kann ich Ihnen sagen. Und das war ein Mittelabschnitt, wo ich meistens war. Wir waren ja mal gerade vorbei und da war auch öfters mal Partisanenbekämpfung oder aber auch im Südabschnitt. Aber jetzt, ich habe es ja vorher gesagt, das dreckige Spiel, das war gewesen, diese Partisanen aufzufinden. Und die haben wir meistens, wenn sich die versteckt geht, und da haben wir keine. Und dann ist man in den Dorf reingekommen und hat dann sich gefragt. Und er hat mir ein bisschen rausgesucht. Und die, wenn die nicht extra gesagt hätte, die hätten sie ja nicht, hätten sie es gesagt, dann wären sie von den eigenen angeschossen worden. Ne? Mhm. Und hätten sie gesagt, dann sind sie von uns verschossen worden. Ne? Und das ist ein dreckiges Spiel gewesen. Ja? Und aber auch ein gutes Erinnerung. Ich war ja 2 Jahre in Russland und einmal haben wir Urlaub gekriegt in der Zeit. Ja. Und wo ich dann wieder gekommen bin, dann hatte ich irgendwie Typhus gekriegt. Ich weiß, haben es wohl gewusst, dass die Russen, die haben ja solche Brunnen gehabt. So Ziehbrunnen, verstehen Sie mich?
Ja.
Sehe wie so eine Geige.
Ja.
Wo man, den Eimer auseinandergelassen hat, der hat sich noch gefühlt. Und die waren mit Kadaver gewesen. Und die haben dann, aber ich glaube nicht, dass sie dort rausfahren können, wie Typhus habe ich gekriegt. Typhus, und da bin ich von meiner Abteilung weggekommen. Und da bin ich ins Lazarett gekommen. Und das war halt eine Halle. Und da waren, der Boden war da ein bisschen bei der Stroh drin. Und da waren auch diese Ruhekranke dort. Und jeden Tag oder jede Nacht hauptsächlich sind viele, viele gestorben. Und so ist auch bei mir besser. Bei mir war noch mal einer rein von Berlin. Der war von einer anderen Abteilung. Und wir zwei haben, also gerade Typhus geht. Und tagsüber sind wir ganz fit gewesen. Und naja, nichts macht. Jetzt höre ich eines Abends oder einer Nacht, höre ich dann Motorgeräusch. Und da bin ich rausgeguckt. Tatsächlich ist meine Panzer, meine Abteilung. Und ich sind runter nach Stalingrad. Ne? Wir waren damals am Donbroger. Das ist 40, 50 Kilometer nördlich von Stalingrad. Verstehen Sie?
Ja.
Und der Fluss macht so einen Knick. Ja. Und den haben wir dort bewachen müssen, damit wenn der Russe auch schon zweimal da über Reihe gekommen ist, dann wollte uns abschneiden. Jedenfalls habe ich noch gelesen, ein Buch drin, auch von so einem, der dabei war, dass die Abteilung ist dann runtergefahren und die Wiese runtergekommen sind alle abgeneilt worden. Nicht einer und somit auch die ganze Mannschaft. Ich bin also durch diese Typhuskrankheit habe ich mein Leben gerettet.
Mhm.
Sonst wäre ich auch in meiner Abteilung darunter in Stalingrad geblieben. Denn in Stalingrad war, wie gesagt, also schon viele, viele Kämpfe gewesen.
Und viele, viele Tote. Das kann man wirklich von dem Wunder sprechen, dass sie da krank geworden sind, obwohl man erst dachte, ja, das ist blöd.
Ja, das ist schon wahr. Das ist schon wahr. Ich habe natürlich noch längere Zeit nach Charkow, das war die größere Stadt, nach Charkow gekommen.
Haben Sie sich wieder erholen können von dem Typhus? Sind Sie wieder fit geworden?
Wie sich das bemerkbar macht. Also Tag sieht man schon wunderbar beieinander und um 7 Uhr oder bevor es Nacht wird, da kriegt man Fieber. Und der Fieber steigert sich dann so, dass du keine Ruhe mehr hast, dass du im Bett hopfst oder wenn du kein Bett hast, vom Boden hopfst wie so ein Frosch und weißt auch nichts mehr. Das war der Typhus gewesen.
Wahnsinn.
Und Tablette oder sowas, das weiß ich gar nicht, ob ich das gekriegt habe. Jedenfalls bin ich von dort aus dann freikommen nach Alzey. Das ist im Rheinhessischen.
Mhm.
Und dort, das erst freikommen, wenn man dreimal Minus geht hat. Also der Stuhlgang ist immer untersucht worden. Und wenn der ohne Bakterien war, dann ist man weiter freikommen. So war es ungefähr gewesen.
Und was haben Sie dann dort in Hessen noch erlebt? War der Krieg schon zu Ende oder war der Krieg noch im Gange?
Nein, das war vor Weihnachtszeit. Und ich bin natürlich, ich habe es so vorkommen lassen, ich war da im Alzey. Das war ja früher mal so für Altersleute. Jedes hat da ein Haus mit. Und da waren jede 3, 4, 5 Leute, alte Leute dort. Und die haben mich immer an dem Küche noch gemacht. Und dann Mittagessen oder Frühstück, Mittagessen und Abendessen den Leuten braucht. Und da war ich bei Fand in der Küche. Ah ja, einfach, wir kommen sitzen nur da, komm, essen etwas da, dann haben die mir extra etwas gemacht. Und ich bin doch dermaßen dick geworden da drin. Ja. Und du vom Heim weg und da musste doch immer, weil dann die Zeit da vorbei war, dann zu wieder meinem Ersatzkommandant nach Neisse. Und das ist wieder durch ganz Deutschland durch. Und das gerade vor Weihnachten. Und da bin ich heim, über Cannstatt. Und in Cannstatt haben meine Eltern gewohnt und ich. Und da bin ich geblieben. Mir ist nicht drauf vorgekommen. Auch der Zapf hat nichts, wie man so sieht. Bin ich zur Zeit in meinem Ersatzoberteil angekommen. Sondern 4 Wochen später. Den hast du vorkommen lassen. Der Hauptmann hat nichts gesagt. Mir war es recht.
Ja, das würde ich auch sagen.
Ja.
Wie haben Sie das Kriegsende erlebt, Herr Schiller?
Kriegsende?
Wo waren Sie da? Wie haben Sie das erlebt?
Ja, das war dann so, nachdem wir keine Panzer mehr hatten. Ja. Wir haben alle geholt, welche in Burg bei Magdeburg ist das. Dort sind die Panzer gemacht worden. Und dort haben wir welche geholt. Da war die Farbe noch nass, ja, und aber trotzdem haben wir die geholt und sind wir da auch wieder nach Russland reingekommen und die haben schon geweiht, die Abteilung, das war meine Abteilung nicht mehr, und 177, wo ich gewesen bin, und ich weiß nicht, was für Abteilung was war, nochmal nicht. Jedenfalls haben sich die gefreut, dass sie Panzer hin und ihr könnt sofort wieder gegangen. Und so ist es auch gewesen. Wir haben auch ein paar Fest gekriegt und die Übernachtung. Und am anderen Tag haben wir Marschbefehl gekriegt nach Neisse. Ja, und so war das gewesen.
Sind Sie in Kriegsgefangenschaft geraten?
Ja. Nachdem wir keine Panzer mehr gekriegt haben, sind wir von Neisse zum echten Artillerie gekommen. Das steht auch drin, ich weiß es nicht genau, wo das ist. Und mit der Artillerie nach Belgien. Das ist ja schon der Rückzug gewesen.
Ja.
Da müsst ihr nachgucken. Ich kann das nicht sagen. Ich weiß nur den Lauf. Und da bin ich dann eingeteilt gewesen, weil ich als Funker war und für die Artillerie, leichte Artillerie, also gerade die 10-5. Und als VB vorgeschobener Beobachter, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, der hat also die Aufgabe, bei der Infanterie vorne zu sein. Und dort kriegt er den Auftrag von dem Infanteriehauptmann oder was weiß ich, was er ist, der Regiment hat, was gerade läuft, dass sie dort nachschießen sollen. Und es ist halt nicht gekommen, das Feuer. Warum? Weil sie so keine Munition mehr geht hin. Mhm. Ja. Und da bin ich mal rausgekommen, und der Kirchenoberst ist meistens dort oben rein, weil er mal Aussicht geht. Man hat aber auch von der Ferne schon festgestellt, dass da Dachplatte los ist. Ja, noch genau bis. Und so hat der Panzer, wo mich aufgefangen hat, noch, wo ich rausgekommen bin, schon mit einer Seife empfangen. Und schon hat er wieder in die Fies drin geht. Ja, so war es gewesen.
Und wo sind Sie denn in Kriegsgefangenschaft geraten und von wem?
Ja, so bin ich dann nochmal davor gekommen von der Kriegsgefangenschaft. Aber danach bin ich dann immer uns aufgelöst und ist auch der Rückzug gekommen und so weiter, was dann war. Und dann ist das wieder weiter zurückgewiesen. Und es war in der Nähe Jüterburg. Nein, nicht. Ich war in der Nähe von, wie heißt es denn? Magdeburg.
Ja.
Und die haben da noch, ich war da Unteroffizier und haben da die Abteilung, von der ganzen Abteilung, Verpflegung holen müssen. Im Verpflegungslager in Magdeburg. Ja. Das ging ganz gut. Dann bin ich da so Hauptmann dort, oder was weiß ich, da war ja Schmalspur-Offizier, ne? Da hat man gesagt, das hätte ich den. Ja, den da als Zettel geschrieben, hast du dann das gekriegt. Und da war also noch alles da, die haben uns so gestaunt. Die beste Zigarette hier haben damals nicht geraucht, oder nicht mehr geraucht. Ja, aber das Essen, alles, sowas wie der ja, aufgeschrieben hat, der Kantine wird. Ja. Und dann bin ich wieder zurück. Da waren, ja, so war es gewesen. Und dann von dort aus, es war so eine kleine Ortschaft. Und dann wurde es hier nicht gemacht. Und da wohl Abteilung von der Einfahrt und von der oberste Dingskit, Lager. Das war nicht da draußen. Da hatte ich den Schlüssel holen müssen. Das fand der hat ein Geschäft gehabt, also ist eine Fabrik gehabt. Der wollte mir das. Und das war ein Schießstand oder so, aber der hat das Schießrecht gehabt für die Gegend. Und das hat er sich da eine wunderbare Villa dort noch gebaut, also ein Haus, Holzhaus. Ne? Und die haben natürlich mir Beschlag genommen. Das hat er, ich habe ihn dran genommen müssen. Und da hatte ich der Schlüssel holen müssen, da hat er mir den Schlüssel nicht geben wollen. Und er halt voll sitzt, also da kam ich halt zum Hauptmann und so weiter. Da, ja, da hat er halt doch nachgegeben, da hat er das nicht gegeben. Das nächste, was war, dass man das Telefon eingerichtet hat und auch aufgenommen hat mit der Vermittlung von Bahnhof, dass man das gewusst hat, wie es läuft. Und hat man halt erfahren, dass er weiter zurückgeht. Ein schönes Tag hat er den Auftrag gehabt, mit so einem Pannierwägele. Nein, das war gut, das war so ein Fernsprechwagen. Der hat auf seinem Britscherwegele hat er so Kabel rumgelegt. Das war's gewesen. Und doppelt bespannt, zwei Wege, doppelt bespannt und 11 Leitzimmer gewesen. Und ich bin immer wieder der Simpel gewesen, da, ja. Ich bin da das Unteroffizier gewesen, also für die zum Rückmarsch gemacht. Jetzt sind wir da zurückgekommen, immer zurückgefallen, immer weiter zurück. Und da habe ich gesagt, das fällt mir nicht. Da gucke ich dann auf, da ist ja oben bestimmt ein Bauernhof. Auf der Höhe oben, das war so ein Tal da rein. Also haben wir uns einig gewesen, wir gehen dann auf Jetzt sind wir da aufgekommen, jetzt war das ein großer Bauernhof. Und dort waren Polen im Gefäß als jetzt nennen sich denn die Käuse. Ich weiß nicht, wie sie Käuse, wie sie sich nennen. Die da bei den Bauern ausgeholfen hin.
Zwangsarbeiter wahrscheinlich, oder?
Nein, so ungefähr nicht Zwangsarbeiter, nicht? Also Arbeiter so.
Ja.
Ja. Und die natürlich das gespannt, dass wir da sind 11 Mann und der Unteroffizier. Und da hat mir da verhandelt mit dem Besitzer. Ne? Und dann sind sie dann frei gewesen. Und sind unter. Direkt runter und haben dort irgendwie, haben sie ja gewusst, wo sie noch müssen, und sind nicht mehr aufgekommen. Dann habe ich gesagt, jetzt passen noch auf, die kommen eines schönen Tages wieder. Und da war der Stillstand. Ja, der Amerikaner ist nicht mehr weiter vor. Und es war, also wie gesagt, ein paar Tage und dann ging es wieder Schießerei los. Dann haben wir gedacht, ja, jetzt ist los. Und dann kam auch ein Lastwagen rauf. Und und so ein paar von den Polen, die dort als Gastarbeiter hat geheißen, dort waren dabei. Ah, da hat die also 1, 2, 3 und so hat das abzählt. Ja, Unteroffizier, wenn sie noch aufschrien. Und die war oben gewesen vom Streiboden und haben das gehört. Und denkt, jetzt lass es mir vorkommen, da ist schon wieder aufgekommen. Dort. Das Pistol schon wieder angeht, dann habe ich halt Hände hochgehoben und bin dann miteinander. Dann ging es zurück. Dann sind wir in eine Art Schulhof reingekommen. Ja. Und dann ist meine Kinder gesagt, geht, den, so ein Beidel da herbrummt, geht, so ein Wanderbeidel da, wie man will, so hat. Und dann habe ich gesagt, den Tag notwendig, den ein, hauptsächlich in Löffel. Ja.
Mhm.
Und das haben wir auch gemacht. Da sind wir dort nachgekommen, den Hof rein. Ja. Alles ausziehen. Also der Mantel runter, wir haben da einen Mantel auch jetzt schon. Und Kittel und so weiter. Und Hose umdrehen, die Tasche umdrehen. Und dann hört er es nachgelegt auf sich. 3 Schritte vor. Ja, und da sind die Polen gekommen, etwas gesucht, was sie brauchen können. Nicht. Und dann sind wir rechts um und sind in den Saal reingekommen. Da waren andere schon gewesen. Ja, und dann sind wir dort den Tag voll des Lieber geblieben. Und am anderen Tag sind wir dann eben so in großer, wie die Amerikaner geht hin, da sind wir zu 100 Leute bestimmt gewesen. Und auch gestanden sind, einer am anderen. Freikommen. Und da waren wir übernachten wollen und dann lange überlegt. Da hast du eben gesehen, der da das bewacht hat von den Amerikanern. Gut, aber ich habe mir es einfach nicht getraut. Die Spitzbuben kannst du nicht verlassen. Dann sind wir weiter zurück und nicht an der Nacht sind wir dann gelandet. Und das war früher mal eine Ziegelei, also ein rutschiger Boden. Und das war noch Februar. Und da hat man immer so in so ein Camp reingekommen. Auf der Boden neu liegen müssen. In der Nacht. Morgens bin ich auch froh gewesen. Ja, so war es gewesen, der Amerikaner. Das war die Freude. Ich bin, das muss ich sagen, da wo ich da in dem Krankenhaus, in dem Feldlandsritt war, wo ich den Stickschuss geht habe von den Panzer. Da habe ich in Köln einen Kunden gesehen. Und der hat gehustet. Und bei dem Husten sind ein paar Lungenflügel mit rausgeflogen.
Ach, schmarrn.
Also nichts, der hat einen Durchschuss geht in die Lunge.
Oh Gott.
Ja, und lebt nicht mehr zu lang. Dann haben wir eine Uniform auch gegeben. Da hat die Unteroffizier eine Uniform. Und haben dem alte Lanzer-Uniform angezogen. Ja, bin auch bei den Lanzer da gewesen. In den Camp drin, wo tausende Soldaten drin waren. Ja. Alles mitgemacht. Ja, so war es gewesen.
Wann sind Sie wieder nach Hause gekommen, Herr Schiller?
Nach Hause?
Nach Stuttgart zurück?
Ja, noch. Das weiß ich auch nicht. Ja, gut, ich stehe da in der Bibel drinnen. ist ja so lange her. Das war das Hochwasser. In Cannstatt. Unterwegs sind schon als Zivilisten eingekommen bei dem Zug. Von der Stadt, ihr Saft draußen bei den Bauern unterbrach getrennt.
Mhm.
Und hätte es wieder geholt oder so weiter. So, ja. Und ich sag, da in Stuttgart, das sind dort Franzosen, dass er dich auch von denen nicht verwischen. Die nehmen dich wieder mit rein, ob ein Entlassungsschein hin oder nicht. Ja, das sind wir noch zu Herzen genommen. Es ist dann ein Zug abgerufen worden nach Bayern. Es sind aber dann alle Bayern da. Mensch, das Kind. Es war in Heilbronn. Auf der Bahnsteig auf alles voll gewesen.
Mhm.
Und dann ist an Polizei gekommen. Aber so schnell sich das filtert, der Bahnsteig, so schnell ist der wieder geleert worden. Und da ist keiner dort geblieben. Denn jeder hat es gewusst, das sind Sauern da, die Bahnsteig, ich darf das nicht sagen. Die sind halt auch hier, Christo, Bahnpolizei, ne? Jedenfalls hätten sie dir da festgenommen, hätten die festgenommen, hätten die da der Franzose übergeben. Und ich bin mit nochmal eben da von Heilbronn runtergelaufen. Bis nach Rems-Murr-Kreis. Herrgott, werden die nicht rein. Und dort sind wir zwar die letzte Übernachtung gewesen. Hat die Bayerin gesagt, da wo wir übernachtet haben, im Stall meistens. Gucken wir mal dort nach, dort ist ein Auto. Ne? Und ist einer, bestimmt, der hat, dort ist viel Pfefferminztee angebaut worden. Naja.
Ich lese gerade in Ihrem Buch. Ich lese gerade in Ihrem Buch.
Mit dem sind wir mal gefahren, bis nach Schondorf. Und in Schondorf bin ich raus und der ist weitergefahren. Ja, und in Schondorf, dann ja meine Pass umgeschrieben, weil sonst war da in der Cannstatt. So bin ich in Schondorf nachgeschrieben und sonst war Schondorf meine Heimat.
Ja.
Ja. Und ich, so bin ich halt da drauf.
Herr Schiller, ich lese gerade in Ihrem Buch, dass Sie im Arbeitslager bei den Amerikanern eine Latrine ausheben mussten und Sie dann auf dem Feld Zuckerrüben gesehen haben. Und Sie wollten diese Zuckerrüben schnappen. Und der Amerikaner hat sie dann mit dem Gewehr verprügelt auf die Schulter.
Ach so. Ja, das ist auch so gewesen, da hat man die Zivilisten, also nein, nicht Zivilisten, diese normale Soldaten, die haben sich freiwillig melden können, um etwas zu machen.
Ja.
Irgendwie graben. Und da ist es immer mehr geworden. Die Gefangenen, also muss es so ein Camp, ist vergrößert worden. Und dann haben wir auch gemeldet, bin tatsächlich dazu gekommen. Wir haben dann solche Donnerbalken ausgreifen müssen. Wisst ihr, was ein Donnerbalken ist? Nein, das ist immer mehr, wenn wir viele, viele Leute sind, da ist ein Balken und dann macht man so eine Notdurft drauf.
Ja.
Verstehen Sie?
Ja.
Also, und da ist das Loch gegraben. Und das ist dementsprechend 1,50 Meter oder Meter bestimmt gegraben gewesen. Und da waren wir zu zwei drin. Und da ist noch nachher ein Balken drüber gekommen und dann hat es halt Obacht gegeben, dass du nicht reingeflogen bist. Jedenfalls, da war nicht weit weg, war vielleicht 5 oder 6 Meter, da war so ein Haufen gewesen mit Rüben. Rüben. Verstehen Sie, was
ja,
Rübe ist?
Ja, Zuckerrüben, gell, waren das?
Ja, genau, ja, genau. Und wir haben Hunger gehabt. Und der eine hat mit dem Biegel losgemacht und ich dann nachher das Fenster rausgeschmissen. Es waren wir zu zweit, zwei Bogen. So Löcher hat keiner gemacht. Und dann hat sich der Amerikaner mit den anderen zwei unterhalten. Und ich denke, jetzt gehst du dann rüber. Bin ganz leicht dann rübergeschlichen und bin drüber. Jetzt, beim letzten Meter noch bald, hat er das gemerkt. Und kommt auf mich zu. Ich bin ein Unterkopf, den Singlein. Und der hat auf mich eingeschlagen mit seinem Gewehkolben. Ich bin Jude. Ihr habt alle uns, meine Eltern und alle, so also in seiner gebrochenen Deutsch, umgebracht und hat auf mich eingeschlagen mit seinem Querkolben auf meine rechte Schulter. Das sieht man heute noch. Ui. Ich bin danach operiert worden, wo ich so heim da war, weil ich immer Schmerzen getan. Ja, das höre ich heute noch. Und der Mensch mit den Juden haben wir doch gar nichts zu tun gehabt. Wir sind so ein Zwischenjahrgang gewesen, wo man mit den Juden nichts zu tun gehabt hat. Ich war nicht bei Dresa, ich war bei der Hitlerjugend. Das war ich, ja. Das war es gewesen. Mhm. Ich bin Jude, das höre ich heute noch. Mhm. Und Fische auf mich eingeschlagen. Mhm.
Und da haben Sie heute noch Probleme mit der Schulter, oder? So viele Jahre später noch, wo der Sie damals geschlagen hat.
Ich habe noch später noch, bin ich operiert worden, das sieht man heute noch, oben am Schlüsselbein da oben.
Ja.
Nicht der oben, der Schulter, nicht Schlüsselbein, der Schulter operiert wurde.
Mhm.
Weil ich immer Schmerzen hatte, noch am Anfang noch. Ja, das war der einzige Schmerz, was ich hatte noch.
War Ihr Vater auch im Zweiten Weltkrieg als Soldat oder war der schon zu alt?
Ja, ja. Wie gesagt, der war ja bei der Bahn beschäftigt und da war man sowieso friedlich gewesen.
Ja. Hm. Wie können Sie sich erinnern an den Tag, als Sie Ihre Eltern wiedergesehen haben, als Sie zurückgekommen sind nach Hause?
Ja, ich bin ja zuerst nicht nach Cannstatt. Weil da war der Franzose und da hat jeder Angst gehabt. Wenn der uns sieht, dann nimmt er ihn wieder fest.
Okay.
Und du den abschieben, dann weiß man ja, was der da ganze Ziege Brandgleise dann nach Rotweil dann auf das aufgeladen hat und nach Frankreich neu verladen hat.
Ja. Ja, da mussten die ja viele in Kohleminen arbeiten, gell, in Frankreich. Ganz schwere Arbeit.
Ja.
Was würden Sie denn der neuen Generation mit auf den Weg geben wollen? Also Jugendlichen zum Beispiel, was würden Sie ihnen denen raten oder einen Tipp geben?
Ja,
mit Ihrer Lebenserfahrung, was würden Sie da sagen?
Vorne wegbleiben. Also es gibt lange Soldaten. Das glaube ich so ein Sprichwort heute.
Mhm.
Verstanden?
Nee, nicht ganz. Vielleicht können Sie es nochmal schnell erklären.
Ja. Vorne wegbleiben.
Mhm.
In der vorderen Front.
Ja.
Das gibt alte Soldaten. Nur jetzt auch ein Wurst, Gold, Last, Lust mehr geht. Und was sie jetzt treibt, das tut mir leid, dass sie das so schnell wieder kriegerlich so können.
Ja. Wie ging es denn für Sie weiter nach dem Krieg? Haben Sie dann eine Ausbildung gemacht oder konnten Sie nochmal studieren oder zur Schule gehen?
Ja, genau. Wo ich nach dem Krieg gekommen bin, nach der Gefangenschaft und so weiter, wieder zu Hause war, dann habe ich mit meinem Vater unterhalten auch. Da sehe ich, ja, so und so. Ich habe ja Mechaniker gelernt, ja.
Ja.
Und, das hätte wieder Krieg in so ein Geschäft. Da sehe ich, mein Vater ging doch zur Eisenbahn. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin dann bei der Bundesbahn dann eingestellt worden. Also als Nachrichtenmann.
Ja.
Denn die Bundesbahn hat ja extra ihren Sprechnetz oder Funknetz auch, ne?
Mhm. Da waren Sie dann eh vom Fach. Als Funker haben Sie ja ausgekannt.
Ja, und als war ich dann bei der Bahn im Fernmeldewesen, nicht so Tanneswort.
Ja.
Und da bin ich auch dann noch 45 Jahre, glaube ich, entlassen worden.
Da waren Sie lang dabei.
Ja. Ich bin so lang dabei gewesen, ja, bei der Bahn, 45 Jahre.
Wahnsinn, ja, das ist echt lang. Ja, dann würde ich sagen, ich danke Ihnen vielmals, Herr Schiller, dass Sie so offen waren und so viel erzählt haben. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.
Ja, danke schön. Das wünsche ich Ihnen auch. Ich weiß nicht, machen Sie es gut aus der Sache.
Dankeschön.
Sie wissen, wo ich bin?
Genau.
Also, ich stehe zu meinem Wort. Es steht auch alles schwarz auf weiß in meinem Schuldbuch da drin.
Genau, das haben
mein Buch da drin.
Genau, haben Sie alles.
Ich hab nichts dazu gedacht. Also gut.
Machen
Sie eine gute Zukunft.
Ja, danke, Herr Schiller. Ich wünsche Ihnen auch.
Friedliche schreibe immer mal.
Ja.
Eine friedliche Zukunft.
Da haben Sie recht, ja.
Bleibe. Bis dann.
Machen Sie es gut. History Wissen. Heute geht es um die Sturmgeschützabteilung 177. Das ist Alberts Abteilung. Aufgestellt wurde dieser am 11. August 1941 bei Jüterbog mit erstmalig 3 Batterien. Ab dem 6. September 1941 verlegte die Abteilung mit der Bahn nach Russland in den Raum Smolensk. Dort wird sie dem 12. Armeekorps zugeteilt. Am 2. Oktober 1941 wird die Desna überschritten und der Vormarsch über Roslav bis nach Koselkaja, kurz vor Moskau, geführt. Dort verbleibt die 3. Batterie zur Sicherung bei Witebsk. Nach den schweren Winterkämpfen verlegt die Abteilung im März 1942 nach Mogilew. Im Mai 1942 geht es dann schließlich weiter nach Bielgorus. Von dort aus stieß die Abteilung Ende Juni 1942 im Rahmen der 168. Infanteriedivision in Richtung Woronesch vor. Anfang August wird nördlich von Kalatsch der Don überschritten und der Vormarsch nach Stalingrad fortgesetzt. Anfang November 1942 wird die Abteilung dann aus der nördlichen Riegelstellung westlich des Dons in eine Winterstellung verlegt. Am 19. November 1942 wird sie der 14. Panzerdivision zugeteilt. Und am 29. Oktober wird die Abteilung der 44. Infanteriedivision zugeteilt und bei den schweren Abwehrkämpfen bei Barburkin eingesetzt. Am 9. Januar 1943 wird am Bahnhof Kotluban das letzte Geschütz der Abteilung vernichtet. Die überlebenden 40 Mann der Abteilung geraten in russische Gefangenschaft. Neu aufgestellt wird sie am 16. März 1943 durch die Artillerieschule 2 in Jüterbog mit 3 Batterien. Im April 1943 wird die Abteilung in den Orelbogen verlegt und kämpft dort weiter. Bei Nikolskoje gab es starke Kämpfe und es erfolgten auch Rückzugskämpfe in Richtung Westen. Im Winter 1943 und 1944 wird die Abteilung im Raum Wilna eingesetzt und aufgefrischt. Im Anschluss kommt es zu Abwehrkämpfen in Richtung westlich bei Ostrolenka. Am 17. Februar 1944 wird sie in die Sturmgeschützbrigade 177 umbenannt. Am 9. August 1944 wird sie schließlich in die Panzerjägerabteilung 69 umgewandelt. Albert Schiller überlebte diesen Angriff Richtung Stalingrad nur aufgrund einer Typhuserkrankung seinerseits. Ich bin sehr dankbar, dass mir Albert Schiller seine Geschichte erzählt hat. Er ist inzwischen 102 Jahre alt. Nach Kriegsende heiratet er seine Frau Martha. Zusammen bekommen sie 2 Söhne. Seinem Arbeitsplatz bleibt Albert bis zum Renteneintritt treu. Seine Stelle war bei der Fernmeldemeisterei der Bundesbahn. Daneben unterhielten die Schillers eine kleine Landwirtschaft mit 2 Kühen und einem Rind. Zudem war Albert 70 Jahre lang Mitglied im Chor. Gerne erzählt er vor allem jungen Menschen von seinen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg. So sagte zum Beispiel: "Ich wünsche der heutigen Jugend, dass es keinen Krieg mehr gibt und sie in friedlichen Zeiten leben dürfen. Denn auch wir hätten damals in unseren besten Jahren lieber etwas anderes gemacht. Leider sterben die Zeitzeugen, die sich erinnern können. Nur die Gräber bleiben hoffentlich als Mahnung. Nie wieder Krieg." Er würde sich wünschen, dass es auch so Soldatenfriedhöfe wie zum Beispiel in Frankreich, wie in Verdun, auch in Deutschland geben würde. Falls du noch mehr über Albert Schiller wissen möchtest, dann kannst du dir das Buch Albert Schiller – Ein Zeitzeuge erinnert sich lesen. Genauere Infos dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Wenn auch du dir Alberts Erzählungen angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil des Feuers weiter. Wenn auch du die Flamme noch weitertragen möchtest, dann empfehle den Podcast sehr gerne deinen Freunden oder Verwandten. Außerdem würde ich mich sehr über eine positive Bewertung von dir freuen. Schalte gerne das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.